Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Der Podcast der GMK.
Herzlich willkommen zum 25. Podcast der GMK. Raw and Uncut. 11 Minuten Medienpädagogik. Ich bin Anja Pielsticker und Medienpädagogin und Moderatorin für die GMK. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, der ganz frisch seit Oktober 2022 die Professur der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Allgemeine Medienpädagogik an der Universität Bielefeld übernommen hat. Schön, dass Sie heute mein Gast sind, Professor Dr. Dan Verständig.
Ja, hi. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und die Freude ist nicht nur so groß, weil wir heute auch ein sehr spannendes Thema haben, sondern weil die GMK eben auch einen sehr besonderen Bezug zur Uni Bielefeld hat. Also zum einen hat ja Dieter Barke da vor diversen, vielen Jahren gelehrt und damit auch den Grundstein der Medienpädagogik gelegt und damit auch den Grundstein der GMK, was auch den Grund hat, warum unsere Geschäftsstelle in Bielefeld ist. Und weil dieses Jahr im November das Forum Kommunikationskultur auch an der Universität Bielefeld stattfindet. Und das finden wir natürlich sehr, sehr toll für uns, weil das sozusagen Heimspiel ist. Und mit Ihnen, Herr Verständig, hat die Medienpädagogik auch nochmal eine ganz andere Richtung in Bielefeld bekommen. Das heißt, Grund genug für diesen Podcast. Professor Dan Verständig arbeitet und forscht an der Schnittstelle Medienbildung und Informatik, hat selbst in der Softwareentwicklung gearbeitet und beschäftigt sich auch viel mit dem Thema daher IT-Sicherheit und Data Literacy und hat nun nach seiner Juniorprofessur an der Uni Magdeburg die Professur in Bielefeld angetreten. So, und bevor ich das Wort gleich an Sie übergebe, bevor wir loslegen, stelle ich nochmal ganz schnell den Wecker auf unsere altbekannten 10 Minuten und immer mit der obligatorischen einer Minute Verabschiedung Zeit. Und dann würde ich Sie einmal bitten, sich in 3 Wörtern vorzustellen.
Ja, das ist natürlich eine Challenge und nachdem ich die Podcasts auch schon gehört habe, habe ich gemerkt, dass das schon sehr spannend ist. Ich würde sagen, Medienbildung ist ein Begriff. Der hat viel mit der Forschung zu tun, der hat viel mit der Perspektivierung meiner Arbeit zu tun. Der zweite Begriff ist Neugier. Das hat was Wissenschaftliches, also ich habe so eine gewisse wissenschaftliche Neugier, aber auch eine persönliche Neugier. Das ist unheimlich anstrengend für die Menschen in meinem Umfeld manchmal, weil ich immer irgendwie anfange zu googeln oder zu suchen oder Informationen, zu verstehen und zu verarbeiten. Naja, und der dritte Begriff ist Coding tatsächlich und das ist so eine sehr persönliche Faszination, die sich aus diesen ersten beiden Sachen zusammensetzt und das betrifft insbesondere auch das Hacking. Also es ist total interessant für mich, wie man mit Technologie explorativ umgehen kann und wie man Sachen ja sichtbar machen kann, die ja oftmals im Verborgenen bleiben. Das wären, glaube ich, die 3 Begriffe. Medienbildung, Neugier und Coding.
Ja, vielen Dank auch für die Erklärung. Es ist so, das Wort verborgen bleiben trifft auch etwas, was das Forumsthema gut sozusagen, wo die Brücke gut geschlagen wird. Denn der Titel des diesjährigen Forums ist Unsichtbarkeiten, Medienpädagogik, Intersektionalität und Teilhabe. Und Sie werden dort auch einen Beitrag zum Thema soziale Ungleichheiten und Algorithmen leisten. Und das soll auch das Thema von unserem heutigen Podcast sein. Wie beziehungsweise produzieren Algorithmen soziale Ungleichheiten?
Algorithmen haben zunehmend Einfluss auf unser tägliches Leben. Also das merken wir in ganz vielen Entscheidungen, mal mehr, mal weniger. Sie haben Einfluss darauf, wie wir das Soziale wahrnehmen, wie wir in den sozialen Medien Dinge sehen oder eben auch nicht sehen. Algorithmen haben Einfluss auf zielgerichtete Werbung, die uns im Internet präsentiert wird. Banken prüfen mit Hilfe von Algorithmen, ob man kreditwürdig ist oder eben nicht. Und Unternehmen setzen bei Algorithmen beispielsweise bei der Auswahl von Bewerberinnen auch verschiedene Softwarelösungen ein, um ja die beste Entscheidung zu treffen. Es werden also immer mehr Entscheidungen auf Basis von statistischen Modellen getroffen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, die wiederum über algorithmische Strukturen repräsentiert werden. Algorithmen haben also Macht über uns, naja, aber sie sind halt in der Sache dann auch gleichzeitig unsichtbar. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht, um das vielleicht auch beispielhaft darzustellen, die Politikwissenschaftlerin Virginia Eubanks, die 2018 in ihrem Buch Automating Inequality den Fokus auf die Reproduktion von Ungleichheiten in den USA gelegt hat. Das hat sie anhand von 3 Fallstudien gemacht. Und auch wenn in Deutschland andere Rahmenbedingungen gelten für den Einsatz von Technologien, sind diese Beispiele für uns sehr, sehr wichtig. Ich nenne kurz eins. In Pittsburgh beispielsweise versuchte eine Kinderschutzbehörde mithilfe eines statistischen Modells vorherzusagen, welche Kinder in Zukunft Opfer von Missbrauch durch die Eltern werden könnten. Die Datenbasis stammt jedoch nur aus Familien, die öffentliche Unterstützungsprogramme in Anspruch genommen haben. Was zur Folge hat, dass die automatisierte Risikoerkennung, die auch über algorithmische Strukturen funktionierte, eine Erziehung in Armut mit einer schlechten Erziehung verwechselt hat. Das hat wiederum Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir algorithmische Strukturen wahrnehmen und die in Software eingeschriebenen Vorurteile und Verzerrungen und Schieflagen erzeugen damit Risikoeinschätzungen, die nur scheinbar objektiv sind, wobei wir glauben, dass die oftmals sehr objektiv sind. Das sind sie aber meistens nicht. Das führt dann eben auch zu Diskriminierung. Und eine zusätzliche Wirkmacht gewinnen solche Systeme dadurch, dass ihre Funktionsweise für viele undurchsichtig ist. Und die Entscheidungen meist nur unter stark erschwerten Bedingungen angefochten oder gar korrigiert werden können. Also es ist so, dass diese Systeme im Hintergrund funktionieren und tatsächliche Einwirkungen auf Entscheidungsprozesse haben, aber die Nachvollziehbarkeit dieser Entscheidungen oftmals nicht nur durch die Systeme selbst, aber eben auch durch bürokratische Zusammenhänge sehr schwer ist. Das wird umso problematischer, wenn Verzerrungen, also so ein Bias in den Daten oder über die Systeme, nicht als solche erkannt werden. Denn dann laufen die Systeme selbstbestätigend und reproduzieren auch das bestehende oder die bestehende Schieflage, das bestehende Missverhältnis nochmal in besonderer Weise. In der Konsequenz bestrafen diese Systeme dann beispielsweise arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen für ihre Armut, während die Privilegien und Chancen der sowieso schon Bevorzugten weiter wachsen.
Dankeschön. Wo genau liegt denn sozusagen die Macht? Bei den Daten oder bei den Menschen, die diese Systeme aufsetzen? Und was bedeutet das auch für unser moralisches Selbstverständnis und auch unsere Gemeinschaft als Menschen?
Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage und wirklich eine sehr vielschichtige Frage, die ich hoffe auch im GMK-Forum zum Tragen kommen wird. Ich würde sagen, dass das gewissermaßen zusammenhängt und ineinander verwoben ist. Die Algorithmen arbeiten mit Daten, die wir Menschen bewusst und unbewusst produzieren, also wie gerade schon an dem Beispiel deutlich wurde. Die Daten werden aber auch von den Systemen generiert. Das heißt, Algorithmen produzieren natürlich dann auch wieder neue Daten als Output. Also sind Algorithmen und ihre Daten im Zusammenspiel in gewisser Weise so ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Werte und gesellschaftlichen Strukturen. Die Schieflage ergibt sich dann aber auch aus dem Aspekt, dass wir wenig Eingriffe und Kontrollmöglichkeiten in diese Strukturen haben. Während Algorithmen uns alle betreffen, haben nur sehr wenige Menschen direkten Einfluss auf die Gestaltung der algorithmischen Systeme. Hieraus ergibt sich eine Machtasymmetrie zwischen den Unternehmen und den Organisationen, die für das Design, die Entwicklung und den Einsatz dieser Systeme verantwortlich sind. Naja, und den vielen Menschen, die diese Systeme tagtäglich nutzen. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Buchempfehler heute, aber ich habe da noch ein ganz spannendes Beispiel, was ich unheimlich faszinierend fand, als mir das aufgezeigt wurde. Die Autorin und Aktivistin Caroline Criado-Paris beschreibt in ihrem 2019 erschienenen Buch Invisible Woman, wie Frauen allein durch Daten und eine bestimmte gesellschaftliche Denkweise benachteiligt werden. Das fand ich total faszinierend, weil das oftmals wirklich nochmal so ein Eye-Opener war. Also das war wirklich etwas, was einfach viel tiefer in der gesellschaftlichen Struktur liegt. Und sie führt an, dass es beispielsweise in der medizinischen Erkennung Diagnoseverfahren gibt, die einfach auf Männer zugeschnitten sind und Frauen andere Diagnoseverfahren benötigen, diese aber nicht bekommen. Ganz einfaches Beispiel ist der Herzinfarkt. Der wird bei Männern anders diagnostiziert als bei Frauen. Dementsprechend sind die Behandlungen natürlich auch auf Basis dieser Daten ausgelegt. Und das kann tatsächlich am Ende lebensentscheidende Konsequenzen haben. Sie führt also viele Beispiele an, warum wir in einer von Männern geprägten Welt leben. Und ein konkretes Beispiel, wenn wir über Algorithmen sprechen, ist die Spracherkennungssoftware. Sprachbefehle von Frauen werden schlechter verstanden als die von Männern. Der Grund ist einfach, die Software wird von Stimmaufnahmen gespeist, also quasi Trainingsdaten der Stimmaufnahmen sind die Grundlage, die aus großen Datenbanken kommen. Diese Software wird damit trainiert und die Daten, die da drin liegen, sind halt größtenteils männliche Stimmen. Das heißt, wenn mehr männliche Stimmen als Grundlage der Datenbasis dienen, dann ist es doch nur selbstverständlich, dass da eine gewisse Schieflage dann wiederum auch reproduziert wird. Das ist eine einfache statistische Entwicklung.
Also die Leseempfehlung können wir ja auch gerne unter den Podcast nochmal packen. Ja, machen wir mal den Schlenk zur Medienpädagogik. Was bedeutet das konkret für die Medienpädagogik, beziehungsweise was können wir da machen, um das ganze Thema zu bearbeiten?
Ja, das ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht extrem wertvoll und wichtig, gerade darüber jetzt nachzudenken. Und die Medienpädagogik ist quasi in zweierlei Hinsicht herausgefordert. Einerseits gibt es das wissenschaftliche Interesse an den Problemstellungen, die wir jetzt hier auch gerade angerissen haben. Und andererseits ist da die handlungsorientierte Medienpädagogik, bei der es zukünftig um die Förderung von Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Technologien gehen wird. Hier können spielerisch kreative Zugänge beispielsweise eine gute Möglichkeit sein, um diese komplexen Phänomene kennenzulernen, sie einzuordnen und sie zu dekonstruieren. Das ist eigentlich genau das, was wir auch bei uns im Team machen. Also wir machen die Algorithmen und ihre Auswirkungen auf das Soziale sichtbar. Medienpädagogik beginnt aber schon bei der Sprache. Also wir können in der Vermittlung so tun, als wären Algorithmen allmächtig, oder wir machen gleich deutlich, dass sie auf Daten basieren, die von Menschen kommen und dass Menschen diese Systeme entwickeln, steuern und vermarkten.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich noch eine weiterführende Frage. Jetzt geht der Timer. Den schaffe ich noch kurz. Denn die Frage ist ja, also Bildung ist ja einfach so unwahrscheinlich wichtig. Gibt es denn noch einen anderen Bereich, wie wir ansetzen können? Also geht es auch noch über einen anderen Bereich außer Bildung bei dem Thema?
Also ich glaube, Bildung ist enorm wichtig und wird angesichts der gesellschaftlichen Komplexitätssteigerung immer wichtiger. Also es geht schließlich dann darum, eine ethische Haltung zu entwickeln und ein Bewusstsein für die Systeme und für die Abstraktion zu entwickeln. Ein wichtiger Aspekt scheint mir aber auch die Regulierung zu sein. Es ist heute schon wichtig, dass Fragen der Verantwortung bei teilautonomen Systemen, selbstfahrenden Autos, geklärt werden. Und das wird, glaube ich, auch mit Blick auf andere algorithmische Systeme noch von einiger Bedeutung werden. Und zudem, ich glaube, wir brauchen auch einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, welche Technologien wir haben wollen und welche nicht. Das heißt, neben Wissenschaft, Politik braucht es dann eben auch eine breite gesellschaftliche Basis und einen öffentlichen Diskurs darüber. Und dieser öffentliche Diskurs kann eigentlich dann auch nur geführt werden, wenn ein gewisses Grundbewusstsein über die Zusammenhänge besteht.
Wo wir dann wieder beim Thema Bildung wären.
Ja.
Dann werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Also das kann ganz subjektiv sein, aber wie schätzen Sie das ein? Wo geht die Zukunft hin im Bereich der Algorithmen? Also wir sind ja bei weitem noch nicht am Ende angekommen. Ich meine, die Entwicklungen sind rasant schnell. Und wo werden wir hinkommen? Wo werden wir hingelangen?
Moment, ich frage mal ChatGPT. Sorry, der war richtig schlecht. Aber ich denke, ein wichtiger Trend ist tatsächlich künstliche Intelligenz. An Chatsystemen, die auf großen Sprachmodellen operieren, sieht man heute schon, dass da ein hohes öffentliches Interesse vorherrscht, aber auch viel Unsicherheit damit einhergeht. Dabei steckt gerade im Umgang mit KI, also mit automatisierten Systemen und generativen Systemen, viel Potenzial drin. Wenn man beispielsweise auf Künstlerinnen schaut, die mit multimodalen Modellen schon arbeiten und die unheimlich imposante und beeindruckende Kunstwerke schaffen. Das ist wirklich sehr beeindruckend, das anzusehen. Und das Schöne daran ist, man kann halt auch selber viel ausprobieren. Man kann vieles selbst machen und erproben. Und ich glaube, dass das auch so eine vielleicht positive Perspektive auf die Zukunft ist, um ein besseres Verständnis über algorithmische Strukturen gewinnen zu können.
Okay, jetzt, das ist nicht abgesprochen, aber haben Sie auch einen konkreten Namen, wenn Sie über die Künstlerin sprechen?
Ja, ein ganz konkreter Name wäre Roman Lipsky, der sehr interessante Kunst macht in konkreten Zusammenhängen. Ansonsten fand ich, also das war auch letztes Jahr eine sehr imposante Ausstellung, die Arbeit von Refik Anadol sehr interessant. Wobei da eben auch, wenn man schaut, wie die künstlerischen Inszenierungen entstehen und Zusammenhänge sind, auch der Prozess von entscheidender Bedeutung ist. Und da gibt es eben ganz viele andere Arbeiten, die manchmal gar nicht so bekannt sind. Und Künstlerinnen vor allen Dingen.
Okay, da gehen wir wahrscheinlich dann auf dem Forum Kommunikationskultur nochmal näher drauf ein, weil der Zugang zu dem Thema scheint ja über vielfältige Weise auch möglich zu sein oder sollte vielleicht auch eben möglich sein. Und klar, das Forum ist schwerpunktmäßig Medienkompetenzförderung, Medienpädagogik, aber der wissenschaftliche, der gesellschaftliche Diskurs, der wird ja sozusagen auch auf dem Forum dann stattfinden. Und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind beim Forum Kommunikationskultur, dass wir tiefer in dieses Thema im November eintauchen werden. Ja, und ich danke Ihnen, dass Sie auch hier beim Podcast mit dabei waren und dass Sie gerade frisch in Bielefeld angefangen haben. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und freue mich dann im November, Sie auch persönlich kennenzulernen.
Ja, ich mich auch, auf jeden Fall. Vielen Dank. Also auch vielen Dank für dieses super nette Gespräch. Das ging ja extrem schnell vorbei. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Dankeschön. Ja,
die Zeit rennt.
Ja, total.
Genau, für alle Interessierten des Forums bitten wir noch etwas um Geduld. In der Regel ist es so, dass die Anmeldung im September geöffnet wird, aber ihr könnt euch das schon mal im Kalender notieren. Das ist das dritte Novemberwochenende in Bielefeld, an der Universität Bielefeld vom 17. bis zum 19. November. Und wir freuen uns über alle Interessierten. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön und Tschüss.
Tschüss.